Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute gibt es eine Sommerfolge Q&A, also eure Fragen und meine Antworten, so gut ich kann. Und am Ende gibt es noch eine total inspirierende Story, die mir der Bike Mike erzählt hat. Typisch Amerika, wie groß die einfach denken. Viel Spaß beim Zuhören! So, die erste Frage hat schon mal gleich in sich. Da musste ich gleich mal ein bisschen Research betreiben. Und zwar, also ich mache übrigens die Fragen einfach so, wie sie jetzt kommen. Ne? Das hat keine besondere Abfolge an Themen. Wir machen das jetzt kunterbunt, wie Konfetti. Hallo, vielleicht die momentane Lage mit Parasit, Rauch, Sturmflut. Mit bisschen was Aufbauendes. Ja, also das sind jetzt keine aufbauende Themen. Aber ich schaue mal, ob ich am Ende was Aufbauendes finde dazu. Also, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es war mal wieder Rauch in der Stadt. Ich glaube, war das vor 3 Jahren oder so? Könnt ihr euch erinnern? Da war das so schlimm in New York, dass man draußen wirklich fast nicht in Brooklyn laufen konnte und eigentlich Maske tragen musste. Es war richtig schlimm. Und es war echt 1,5 Wochen lang. Es hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Das war echt krass. Diesmal fand ich es nicht so schlimm wie damals. Ja, in Kanada hat mal wieder es zu Waldbränden gebracht. Also es wurde mal wieder hier Waldbrände. Und die gehen halt da durch die Winde runter bis Chicago, New York. Die können übrigens auch bis nach Europa ziehen, diese Rauchwolken. Und ja, das ist dann irgendwie ganz komisch. Das ist wie in Deutschland, wenn da dieser Sahara Sand in der Luft ist. So ist es dann hier auch, weil ich dachte mir so, hä, was ist denn jetzt los? Wieso ist denn so dämmerig? Es ist doch erst 1. Also der Himmel wird so ein bisschen dämmerig, rötlich. Die Sonne kriegt auch so einen roten Schimmer, finde ich. Und dann am Nachmittag habe ich dann den Rauch gerochen und ich so, ah, haben wir es mal wieder. Aber soweit ist es jetzt gerade weg. Die Luft ist wieder frisch und wunderbar. Dann haben wir an Parasiten, jawohl. Der ist aber in der ganzen USA so ein bisschen unterwegs und man weiß nicht so genau, was wirklich der Ursprung ist. Es heißt halt momentan, es ist wie so eine Magen-Darm-Sache, die rumgeht und man soll halt möglichst vielleicht keinen Salat momentan essen, was natürlich blöd ist im Sommer, und Gemüse und so weiter gut waschen. Also ich wasche jetzt mittlerweile immer alles mit Baking Soda. Wie sagt man denn? Ihr wisst schon. Na, wie heißt denn das jetzt auf Deutsch? Da haben wir es wieder. Dieses Pulver halt, womit man auch putzt. Und damit wasche ich das immer jetzt ein bisschen. Und das soll ja schon mal so ein bisschen den pH-Wert neutralisieren. Ja, also mein, das ist halt eine Magen-Darm-Sache, die rumgeht. Und was war noch in der Frage drin? Sturmflut. Ja, es hat krass geregnet, das stimmt. Also es ist schon so, muss ich sagen, dass das Wetter hier irgendwie extremer geworden ist. Es war ja auch ein krasser Winter mit so viel Schnee und jetzt vor 2 Tagen hat es so krass geregnet. Es war auch eine Flutwarnung, also Überschwemmungswarnung. Es war wirklich, also es hat einfach nicht mehr aufgehört. Und halt, das Problem ist ja dann immer, dass einfach viel Wasser in kurzer Zeit runterkommt. Das ist ja das Problem. Genau, aber das ist ja auch nichts Neues und das habe ich euch auch schon mal erzählt. Das ist in New York einfach auch ein Problem in der Innenstadt. Meist ist halt eine Insel, gell? Und das ganze System, Abwassersystem, kann halt wie überall auch einfach nur so und so viel Wasser aufnehmen und dann drückt es halt hoch. Es ist halt einfach so. Also, ja. Und läuft dann einfach in die U-Bahn und so. Aber mei, die New Yorker, wir wissen das schon und man weiß schon irgendwie, wie man damit umgeht. Es ist halt einfach so. Und dann haben wir ja aber noch was anderes gerade in der Upper East Side. Gibt es momentan einen Ausbruch der Legionärskrankheit? Das ist ja sowas, also es ist das Wasserdampf, feinste Wassertröpfchen, also Aerosole, dass die eingeatmet werden und dadurch kriegt man halt sowas wie eine Lungenentzündung. Und das wurde zum ersten Mal, wurde jemand krank Anfang Juni und dann wurde angeblich im Guggenheim-Museum das nachgewiesen. Und jetzt ist es so, dass momentan mehrere Wassertürme auf Gebäuden in der Upper East Side betroffen sind mit diesem Bakterium. Also es sind 82 Leute erkrankt, also bestätigt erkrankt. 5 Menschen sind leider gestorben bis jetzt. Aber im Moment scheint es unter Kontrolle zu sein. Man weiß auch, welche Gebäude betroffen sind. Die Stadt hat 183 Kühltürme getestet und in 34 wurde die Legionella-Bakterie nachgewiesen. Dann habe ich mir gedacht, wie ist es nochmal mit diesen Wassertürmen und wie kommt es da überhaupt hin, dieses Bakterium? Also, ihr kennt sie alle, diese Wassertürme, die oben auf großen Gebäuden stehen. Also Wasserdruck der Stadt geht nur bis zum 6. Stock. Alles, was mehr als 6 Stockwerke hat, braucht in irgendeiner Art eine Wasserpumpe, die das Wasser zu den Wohnungen pumpt. Und da wurde früher einfach es so gemacht, dass man oben aufs Dach aus Holz diese Wassertürme, also Wasser, wie so ein Riesenbecken gebaut hat. Die sind ja wirklich auch schon so ein Wahrzeichen von New York. Und es ist so, dass das Wasser kommt aus einer städtischen Leitung in den Keller des Gebäudes, ne? Und eine Pumpe befördert dann das Wasser hoch in den Wassertank aufs Dach. Und durch die Schwerkraft fließt das Wasser dann einfach nach unten und hat einen konstanten Wasserdruck in alle Wohnungen. Und jetzt könnte man sagen, ja, wieso tut man denn bitte nicht stärkere Pumpen einbauen? Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Dann ist es nämlich so, dass der Druck in den unteren Etagen viel zu hoch wäre als weiter oben, ne? Vor allem, wenn zum Beispiel morgens oder abends alle duschen oder viele duschen. Diese Pumpen, die müssten auch ständig laufen. Es würde wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Also deswegen haben sich diese Wassertürme wirklich bewährt. Die sind aus Holz, meistens Zedernholz. Und die sind dadurch leicht, aber trotzdem total stabil. Die isolieren gut gegen Hitze und Kälte. Es rostet natürlich auch nicht. Und wenn das Holz eben nass bleibt, dann hält es oft um die 30 Jahre. Das finde ich auch spannend. Viele jetzt, also wenn man so jetzt neue Hochhäuser hat, ne, so moderne, da ist es halt irgendwie so, dass Tanks drin sind, die jetzt in der Fassade irgendwie versteckt sind oder so. Also bei uns in Brooklyn gibt es jetzt auf dem Gebäude, wo wir gewohnt haben, gab es auch keinen Wassertank. Das ist halt alles jetzt viel moderner und halt irgendwie versteckt in der Fassade mit drin. Oder es ist halt so, dass es in verschiedenen Etagen dann so Wassertanks gibt. Ja, aber es ist eine simple Sache eigentlich und eine ganz easy Ingenieurlösung und die bewährt sich jetzt seit über 100 Jahren. Das finde ich irgendwie auch witzig. Naja, gut, also ich sag mal so, diese Bakterien müssen eigentlich irgendwie über die Stadtleitung in diese Wassertürme gekommen sein und so wie es aussieht, war die Wartung dann dieser Wassertürme nicht so gut, weil diese Wassertürme sind ganz streng geregelt. Also die müssen wirklich extrem oft gewartet werden, desinfiziert werden, damit eben keine Bakterien sich da vermehren. Genau, aber soweit ist es alles unter Kontrolle. Sie wissen, welche Wassertürme betroffen waren und es gibt keine neuen, seit 10 Tagen gibt es keine neuen Fälle mehr. Also, ja, habe ich jetzt auch noch nie vorher so gehört. Haben wir wieder mal was gelernt, ne? Und jetzt noch, wie machen wir das Ganze aufbauend? Ja, das ist halt heutzutage, wo wir alle Neuigkeiten und alle Nachrichten immer und überall hören können von allen Teilen der Welt. Das ist ja eigentlich nicht normal, ne? Früher hast du nur gewusst, was im Nachbarort neben dir stattfand und das war's auch schon. Du wusstest jetzt nicht, was in den USA stattfindet. Und dadurch, dass wir halt jetzt einfach überall Nachrichten aus aller Welt haben, wissen wir halt, was alles in der Welt los ist und das ist eigentlich für unser Gehirn total überfordernd. Dafür sind wir eigentlich nicht ausgelegt. Man entscheidet halt einfach auch, ja, wie viele Nachrichten man reinlässt und wie viele nicht. Und es werden halt immer nur die negativen Nachrichten mit Schlagzeilen rausgehauen. Und die guten, die hört man nicht. Deswegen meine Empfehlung, sucht euch mal eine Website, wo nur positive Nachrichten kommen. Da gibt es nämlich wahrscheinlich viel mehr als die ganzen negativen. New York hat mir eines beigebracht. Dein Leben verändert sich nicht, wenn du darauf wartest, dass irgendwann der perfekte Moment kommt. Der wird nicht kommen. Es verändert sich dann, wenn du beginnst, deine Energie zu verändern. Die New York City Pulse Meditationen sind für alle, die sich nach mehr sehnen. Mehr Klarheit, mehr Selbstvertrauen, mehr Verbindung zu sich selbst und mehr Verbindung zu dieser absolut genialen Energie dieser Stadt. Wenn du also spürst, da wartet doch noch was Größeres auf mich in meinem Leben, dann sind diese Meditationen wirklich genau das Richtige. Denn sie verbinden die Energie von New York City mit Momenten für dich in deinem Alltag. Eine Morgenmeditation, eine für abends, eine Gehmeditation, die du zum Beispiel auch auf dem Weg zur Arbeit anhören kannst, und eine Energiesession, die dich so richtig mit dem Puls der Stadt verbindet. Damit du nicht nur funktionierst, sondern wirklich fühlst, wer bist du und was willst du eigentlich? Ich lade dich herzlich ein, die 4 Meditationen runterzuladen und sie in deinen Alltag zu integrieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Nächste Frage. Wenn ich im September nach New York fliege, brauche ich besser eine Kreditkarte? Ja, das würde ich schon empfehlen. Also ich würde für eine USA-Reise immer eine Kreditkarte empfehlen. Ihr könnt doch auch einfach irgendwo eine Prepaid-Karte besorgen, ne, und die aufladen mit einem Budget und das dann abfeiern. würde ich schon machen, weil wirklich in New York ist eigentlich fast alles mit Kreditkarte. Es geht einfach auch schneller und es ist hier alles wirklich kontaktlos. Es ist wirklich einfach nur hinhalten, zack, fertig. Ihr könnt euch die Kreditkarte zum Beispiel aber auch auf euer Telefon laden, ne, mit Apple Pay zum Beispiel, dann haltet ihr einfach euer Telefon hin, das machen eigentlich auch alle. Ja, es ist halt einfach mittlerweile wirklich alles so schnell und so kontaktlos, Kreditkarte, es ist wirklich Zahlungsmethode Nummer 1. Ich meine, jetzt hier für uns natürlich über Girokarte, ne, also Debit Card heißt es, das ist natürlich klar, ich meine, da hast halt eine normale Bankkarte dabei und machst, tapst die so hin, also hältst sie hin. Und aber für euch ist es natürlich besser, eine Kreditkarte zu haben. Ja, das würde ich schon machen. Und dann würde ich halt immer noch ein bisschen Cash mitnehmen. Aber du zahlst halt eigentlich echt wirklich alles mit Karte hier. Es ist echt crazy. Also hol dir eine Kreditkarte von deiner Bank. Wo gibt es die besten Hotdogs in New York City? Das ist eine gute Frage. Also, es ist ja schon mal so, dass Hotdogs hier komplett anders schmecken als bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland sind ja Hotdogs eigentlich wie Wienerle. Die sind ja eigentlich recht geschmacksneutral. Das ist hier überhaupt nicht so. Und deswegen, glaube ich, sind New York Hotdogs so bekannt und so berühmt. Die haben nämlich ganz viel Gewürze. Und die schmecken so ein bisschen anders. Es gibt 2 Hauptmarken hier. Das eine ist Sir Brad und das andere ist Nathan's. Das sind 2 verschiedene Hotdogs und du siehst bei den Straßenverkäufern da, die immer so an den Ecken stehen, ist meistens der Schirm oder irgendetwas, gibt es meistens irgendwie ein Poster oder sowas, wo du weißt, das ist Sir Brad und das ist Nathan's. Ich würde an deiner Stelle mal beide probieren, weil beide schmecken ein bisschen anders. Mein Favorit ist Sir Brad. Das ist so meistens so ein gelber Schirm mit Blau. Und du kannst sie dann auch noch mit gerösteten Zwiebeln oder mit Sauerkraut, mit Senf, mit Ketchup. Also ich würde mal 2 verschiedene Varianten vielleicht probieren. Nathan's ist halt ganz bekannt, weil die haben ja einen riesigen Laden schon seit, also als das so erschaffen wurde, das Hotdog. Es ist in Coney Island in Brooklyn am Wasser, am Strand. Und dort ist so das Hauptgeschäft und die machen auch immer den Hotdog-Eating-Contest. Es ist ja verrückt. Also wie viele Hotdogs kannst du verdrücken in kürzester Zeit? Es ist ja eigentlich, also beim Anschauen ist es jetzt nicht gerade sehr appetitlich. Aber ja, also ich würde beide mal probieren und die besten. Du musst es an der Straße essen. Du musst es wie ein richtiger New Yorker so machen. Du gehst dahin, sagst, ich möchte gerne einen Hotdog. Dann fragt er dich, was willst drauf? Und dann isst du das einfach dort auf der Straße in der Hand. Das ist das ursprünglichste New Yorker Ding, das du machen kannst. Das andere ist, dir ein Pizzastück zu holen und es auf dem Pappteller auf der Straße einfach so im Stehen zu essen. Das ist alles typisch New York. Guten Appetit! Die nächste Frage. Wie findest du neue Kontakte in eurem neuen Wohnort? Die Frage kam zweimal. Also erstens mal muss ich sagen, haben wir den Wohnort schon ein bisschen so ausgesucht, dass wir einige Leute hier in der Ecke kennen schon. Ich habe so ein, zwei deutsche Freundinnen hier. Ich habe, wir haben noch ein älteres Pärchen, das wir länger schon kennen. Ja, also es sind so ein paar Leute, die hier in der Ecke wohnen schon mal. Und dann ist es so, also die Nachbarn sind ja schon mal so, dass alle sind sehr offen. Man redet miteinander, wenn man sich auf der Straße begegnet, man unterhält sich kurz. Also man kriegt ganz schnell so ein bisschen ein Gefühl für die Nachbarschaft. Wer wohnt hier so? Was sind das für Leute? Was ich finde, so total gutes Gefühl ist, weil ich mir dann auch immer denke, wenn irgendwas mal wäre, kannst du halt doch einfach mal schnell zum Nachbarn gehen und sagen, hey, ich habe ein Problem. Alle sind auch mega hilfsbereit und wir haben schon so viele Fragen gestellt. Hey, wisst ihr ein gutes indisches Restaurant oder was macht ihr so mit Kindern oder so? Da kriegt man voll gute Tipps. Und dann ist es halt einfach so, dass man natürlich schon auch Aktivitäten machen muss, klar. Also ich habe ja jetzt angefangen, Tennis zu spielen, aber das ist ein bisschen schwierig, weil es ist so wahnsinnig schwierig, eine Tennisstunde auszumachen. Die sind noch so oldschool. Ist ein bisschen anstrengend. Aber gut, ich bleib mal dran. Und dann könnte ich zum Beispiel da, wenn ich dann ein bisschen besser werde, könnte ich in so eine Gruppe rein. Ne? Dann lernst du ja da wieder Leute kennen. Der Mike wird sich jetzt wieder mehr an so Gruppen anschließen, die am Wochenende in der Früh sich treffen und Fahrrad fahren zusammen. Ne? Dann lernst du da wieder Leute kennen. Der Mike ist ja eh, also der Bike Mike, der ist ja gar kein Problem. Der hat sich dann bei meiner Tennisstunde, war er dabei mit der New Yorkerin und hat dann irgendwie mit so einer Frau gesprochen, die war auch noch Deutsche. Das war so geil übrigens. Die hat ein paar Sachen gesagt und ich dachte mir so, okay, straight up German. Na, der Akzent war wirklich nicht zu überhören. Und ich habe mit der New Yorkerin Deutsch gesprochen und sie hat nichts gesagt. Ich dachte mir so, okay, sie will es jetzt irgendwie verstecken oder? Naja, dann habe ich meine Tennisstunde gehabt und der Mike hat dann mit ihr sich weiter unterhalten und irgendwann ist sie dann rausgerutscht, also ich sehe es auch Deutsche und so. Naja, auf jeden Fall hat sie gemeint, ja, du musst meinen Mann kennenlernen, bla bla, und wir fahren auch Fahrrad, also ist er mit denen Fahrrad gefahren. Und die sind jetzt aber über den Sommer woanders und kommen im September wieder, aber der hat dann schon gesagt, ja, dann kommst du vorbei, ich habe ganz viele Räder und so. Also die Leute sind einfach wahnsinnig offen. Also wenn du irgendwo hingehst und dich unterhältst, sie sind wahnsinnig offen. Und zum Beispiel auch im Kaffeeladen. Es gibt hier in der Nähe so einen ganz coolen Kaffeeladen, das gehört zu einem älteren Typ und mit dem haben wir uns auch schon ein paar Mal unterhalten. Oder du, wenn du hier zum Yoga gehst oder zum Pilates, also die Leute kommen ganz schnell ins Gespräch, finde ich. Und klar, das ist dann wieder das, du bist vielleicht nicht gleich jetzt Best Friends, aber ich meine, es dauert ja in Deutschland genauso. Aber die Leute sind eben, teilen ihre Tipps, ihre, was sie so, ne, wo sie wohnen, was sie machen. Also da ist es, dieser Netzwerkgedanke ist da viel größer. Und dann wird zum Beispiel hier auch für Kinder extrem viel angeboten. Also die Büchereien machen wahnsinnig viele Events in den ganzen Städtchen hier. Hier sind so mehrere Städtchen um uns herum, so kleine Orte. Und da gibt es viele Büchereien und das ist die ganze Woche Programm. Da gibt es sogar Sachen, wo man sich vorher anmelden muss mit einer Warteliste, weil das so gut besucht ist. Also Musik und Tanzen und Storytime. Also es ist wirklich wahnsinnig viel geboten. Und es wird auch extrem angenommen von den Leuten. Ja. Was übrigens auch ein ganz witziges Phänomen ist, sind diese Country Clubs. Jetzt habe ich das nochmal kurz recherchiert, damit ich keinen Schmarrn erzähle. Also, ich glaube, für uns Europäer ist das eine Sache, die wir nicht so ganz nachvollziehen können. Also, es ist im Prinzip sowas wie ein privater Mitgliederclub, ja, für Freizeit, Sport, Sommeraktivitäten. Also, so ist meistens angeschlossen an einen Golfplatz, Tennisplätze, Swimmingpool, Fitnessraum, Veranstaltungsräume, Restaurants. Ja, also sowas wie eben so ein Freizeit, Ding. Und die sind Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, vor allem in den Großstädten New York, Boston, Philadelphia. Weil viele Familien haben halt eben in der Stadt gewohnt und wollten aber vor allem im Sommer am Wochenende raus aus der Stadt. Und dann haben die sich kein Haus gekauft, sondern sind eben in solche Country Clubs gegangen, haben dort auch übernachtet. Die haben anscheinend auch oft so Hotels dabei, also Zimmer. Und dort hat man halt mit der Familie das Wochenende verbracht. Und die sind eben immer noch da. Und jetzt werden sie aber vorwiegend von den Leuten halt, die hier in der Gegend wohnen, genutzt, dass die halt dann tagsüber dahin gehen, schwimmen gehen oder so. Die sind auch oft mit Beachclubs verbunden. Also viele haben dann irgendwie am Strand so einen Strandclub noch dabei. Und ja, es ist aber so ein bisschen, also die nehmen halt nicht jeden auf. Das ist schon was sehr Exklusives auch. Es hat schon ein bisschen sowas, wie soll ich das jetzt sagen? Okay, ich meine, klar, man kann sich das vorstellen, das ist eine Riesenanlage, die brauchen einen Haufen Bedienstete und so weiter und da muss natürlich, das muss instand gehalten werden, das ist natürlich total teuer. Okay. Aber es ist eigentlich, haben wir jetzt so festgestellt, schon so eine Sache, dass die Elite unter sich bleiben will, sagen wir es mal so. Also so kleinere Clubs, da gibt es immer eine Aufnahmegebühr, die kostet zwischen 5.000 oder 20.000 Dollar und dann hast du oft noch monatliche Beiträge und musst noch einen Mindestumsatz im Restaurant bringen jeden Monat. Jetzt aber kommt's. Gehobenere Clubs, das sind dann eher so die, die es halt noch so gibt, die dann so, ne? 50.000 bis 150.000 Dollar Aufnahmegebühr. Also der Mike hat letztens einen zufällig gegoogelt, weil er den Namen gesehen hat. Da kostet die Aufnahmegebühr 70.000. Da habe ich gesagt, also wer, bitte? Also da wird halt gleich mal aussortiert und du weißt halt genau, wenn du da hingehst und dieses Geld bezahlt hast, dass die Leute um dich rum Kohle haben. Und das heißt, du hast automatisch ein gewisses Netzwerk um dich rum. Ja, das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, ich weiß auch nicht. Und es gibt halt dann noch krassere Clubs, wo es dann mehrere hunderttausend Dollar sind, wo dann, weiß ich nicht, die Superreichen da drin hocken oder was. Ja, und es gibt halt auch verschiedene Clubs für verschiedenen Fokus. Manche sind halt wirklich eher so eher Golfclub, manche sind eher so familienorientiert mit Pool und sowas. Dann eben diese Beachclubs. Also es ist so ein bisschen für jeden was dabei. Ja, und naja, die Leute wollen halt da Mitglied sein, weil sie halt dann das Netzwerk haben. Es ist natürlich auch eine super Möglichkeit, Geschäftsconnections zu machen. Und sie haben irgendwie so das alles organisiert, sie können da einfach hin. Es ist halt oft irgendwie Aktivitäten für Kinder oder Sommercamps. Die Sommerferien hier sind ja 3 Monate lang. Du musst ja dein Kind irgendwo unterbringen, wenn du arbeiten musst. Das ist dann auch immer noch so ein bisschen dabei. Aber wie gesagt, ich finde, es hat halt schon so eine Schattenseite. Es hat schon was mit Exklusivität und es, ja, kommst halt nur rein, wenn du was zu bieten hast. Aber da könnte man jetzt theoretisch auch Leute kennenlernen. Ja, wir nicht. Dann kam mal wieder die Frage, die hat man, habe ich schon mal, glaube ich, in den Stories oder so beantwortet. Wie ist denn momentan die Lage mit dem Bürgermeister? Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ihr wisst ja, wie das ist, generell mit Politik. Es gibt immer 2 Lager in jedem Land. Naja, vielleicht nicht in jedem Land, aber in den meisten. Und die Nachrichten gibt halt Nachrichten, Zeitungen, TV-Sender und so weiter, die berichten über die Sachlage halt aus der einen Sicht und die anderen berichten die Sachlage aus der anderen Sicht. Und deswegen gibt's ja wie alles immer 2 Seiten. Ich weiß gar nicht, was ich so richtig dazu sagen soll, ehrlich gesagt, weil ich glaube, er macht viel Gutes und er macht aber auch viel, wo man sich vielleicht ein bisschen fragt, ob das eine gute Idee ist. Also er hat ja eine seiner Riesensachen, die er gemacht hat. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das umgesetzt wird. Ich glaube, das fragen sich noch viele. Er hat ja gesagt, dass jeder, der ein Kind unter 2 Jahre hat, einen Platz bekommt in einer Daycare. also wenn du arbeiten musst. Dadurch hat er vom Bundesstaat New York Gelder bekommen und angeblich kriegt also jeder einen Platz. Man konnte sich jetzt dafür anmelden, aber wie das jetzt umgesetzt wird alles, das weiß ich nicht. Und das ist auch in meinen Augen fraglich, weil es müssen ja Kindergärten geschaffen werden mit Leuten, die da arbeiten. Also weiß ich jetzt auch nicht, wie das umgesetzt wird. Das Problem ist aber trotzdem wirklich, dass er ein Defizit hat von 12 Billionen angeblich Dollar, also es sind dann Milliarden in Deutschland. Und das Problem ist, dass er halt die reichen New Yorker dazu braucht, um Steuergelder und überhaupt Geld in die Kassen zu treiben. Und er hat also weniger Geld für Schulklassen, für das ganze Schulsystem hat er so ein bisschen weniger Geld, als er dachte. Und ich glaube, das kommt jetzt nicht so gut an irgendwie. Aber er ist ganz stark dabei, einen Mietstopp für Sozialwohnungen oder Wohnungen, die eben günstiger sind. Die haben halt eine regulierte Miete. Und da ist ein Mietstopp jetzt, den er durchgebracht hat. Und er möchte um die 200.000 bezahlbare Wohnungen bauen. Angeblich 22 Milliarden Dollar. Wie er das jetzt machen will, weiß ich jetzt nicht. Das ist, glaube ich, generell ein bisschen das Problem. Er verspricht viel und viele fragen sich, wie geht es aber? Naja, dann er versucht irgendwie so den Verkehr in Manhattan zu regeln, dass die Busse schneller durchkommen. Das ist wohl ganz gut gelungen im Moment. Aber was er nicht eingelöst hat bis jetzt, das Versprechen, dass der Bus umsonst wäre. Das war ja ein Riesending in seiner Kampagne und alle haben sich gedacht, hey, wie soll denn das gehen? Also das ist nicht passiert bis jetzt. Also die Kriminalität ist aber anscheinend gesunken um 6%. Das ist ja schon voll gut. Und ja, also er will jetzt auch in jeder Nachbarschaft, also in den 5 großen Nachbarschaften von Manhattan, also von New York City meine ich, will er einen staatlichen Supermarkt machen. Das ist halt extrem umstritten. Ja, genau. Kann man jetzt davon halten, was man will. Also der Witz ist, dass man ja immer gedacht hat, dass vorwiegend die sozial Schwachen für ihn gewählt haben, aber das ist halt überhaupt nicht so. Es sind auch wirklich viele dabei, die für ihn gewählt haben, die sehr gut verdienen. Also man muss jetzt einfach mal sehen, er ist ja noch gar nicht lang da in seinem Amt. Und was ich wirklich sagen muss, er ist ein verdammt guter Redner. Also ich habe die New York City, die New York Knicks Parade angeguckt am Fernsehen und die waren ja dann in City Hall, also beim Bürgermeister im Haus und haben so eine öffentliche, haben den Schlüssel zur Stadt bekommen. Ist so symbolisch, dass sie, also the key to the city, also die Stadt gehört ihnen. Und da hat Alicia Keys auch gesungen und so weiter und der hat eine Rede gehalten, die war so mega geil. Ich dachte mir echt so, wow, der hat's schon drauf. Klar, der Leute, die für ihn auch die Reden schreiben. Aber wie er die abgeliefert hat, es war inspirierend ohne Ende. Also ich meine, er hat wirklich bis jetzt ein krasses Jahr schon miterlebt. Er hat die New York Knicks haben seit 53 Jahren eine Meisterschaft gewonnen. Das ist ja die Sensation des Jahres. Die WM war hier, die WM lief reibungslos ab. Es gab keine größeren Probleme. Es war aber wirklich ein bisschen krass in Manhattan, weil um Rockefeller Center rum war ja so ein Fanfest, also wo man so gucken konnte, mit wahnsinnig hoher Sicherheitsbeschränkungen. Und es war so schwierig, teilweise da durchzukommen. Also ich wollte zu einem Laden hin und ich bin da gar nicht hingekommen. Ich so, ja, wie soll ich jetzt da hinkommen? Und dann, ja, sie müssen da außen rumlaufen. Und ich so, ja, da muss ich ja voll weit den Umweg laufen. Dann sind oft dann, wenn Spiele waren, waren halt die U-Bahn-Eingänge dort geschlossen. Also die Sicherheit war schon extrem hoch, muss ich sagen. Die Maßnahmen. Aber es hat alles funktioniert. Es gab keine größeren Probleme, muss ich jetzt wirklich sagen. Also muss man ihm lassen. Aber in diesem Sinne gibt es ganz was Interessantes, das ich jetzt erst letzte Woche gelesen habe. Und zwar ist es weiterhin ein Trend, dass New Yorker die Stadt verlassen. Ich finde das höchst spannend. Also es kommen weniger Leute nach New York und es gehen mehr Leute als kommen. So, jetzt ist die Frage, was ist da los? Also New York hat 138.000 Einwohner an andere Bundesstaaten verloren. Also wir reden aber jetzt vom Bundesstaat New York, okay? 138.000 Einwohner verloren zu anderen Bundesstaaten. Wo sind die Leute hingezogen? Platz 1, New Jersey. Platz 2, Florida. 3, Pennsylvania. Also New Jersey und Pennsylvania ist jetzt nicht so verwunderlich. Okay, das sind Nachbarbundesstaaten, ne? Das heißt, du könntest dort wohnen und immer noch, wenn es wäre, jetzt nach Manhattan oder so rein zum Arbeiten. Ich meine, Pennsylvania schon ein bisschen weiter, aber es ist machbar, wenn du jetzt nicht vielleicht jeden Tag rein musst. Connecticut, klar, das ist ganz klar ein Commuter-Bundesstaat, wo man ganz schnell und einfach in die Stadt kommt mit dem Zug. Und jetzt noch North Carolina. Und das ist jetzt wirklich erstaunlich, weil das höre ich ganz oft in letzter Zeit, dass Leute sagen, oh ja, die sind nach North Carolina gezogen. Und ich denke mir so, was will man denn bitte in North Carolina? Also es ist einer der größten Bundesstaate mit dem meisten Zuwachs momentan. Super spannend. Die Leute, die wegziehen, sind querbeet, was ethnische Herkunft und Alter und so angeht. Also es ist alles dabei. Ja, also ich finde es irgendwie erstaunlich. Ich habe aber auch in letzter Zeit öfters gelesen, dass halt die Stadt einfach wirklich teurer geworden ist und dass für viele die Lebensqualität ein bisschen nach unten gegangen ist. Also vor allem, was kreative Leute angeht, für Künstler ist es einfach nicht mehr so wie früher. Es gibt halt einfach keine Orte mehr in Manhattan-Nähe, wo du günstig ein Loft haben kannst oder günstig wohnen kannst. Die Zeiten sind einfach vorbei. Und deswegen sagen viele Künstler oder kreative Leute, sie gehen aus der Stadt raus. Ganz viele gehen auch Richtung Bundesstaat New York rauswärts. Also Hudson da oben tummelt sich ja jetzt ganz viel Kreatives. Ja, die Leute wollen einfach, glaube ich, auch ein bisschen mehr Lebensqualität wieder. Und dann ist natürlich, glaube ich, auch was, dass es schon noch viele Remote-Jobs jetzt gibt. Also du kannst halt einfach für viele Firmen mittlerweile arbeiten und halt von zu Hause arbeiten. Also sagen wir mal, du wechselst dann zu einer Firma, die irgendwie, weiß ich nicht, in L.A. oder in Michigan oder was auch immer angesiedelt ist, aber die nehmen halt jemanden, der von zu Hause arbeiten kann und kannst ja, da musst du ja nicht in Manhattan wohnen oder in Brooklyn. Also es ist äußerst spannend, finde ich. Nächste Frage. Kann man auch günstig essen? Also ich finde ja, das kann man. Also wenn du vor allem in einer Zeit kommst, wenn du nicht im tiefsten Winter kommst, ja, dann, wobei da geht's auch. Aber gut, nehmen wir erstmal so Frühling bis Herbst, ist ja meistens recht mild hier und im Sommer ist es halt sehr heiß hier. Du kannst ja immer dir irgendwo was holen und draußen essen. Und das ist natürlich viel günstiger. Also ich finde, es gibt in den, also dort, wo du unterwegs sein wirst als Tourist, gibt es so viele Cafés, Restaurants, Bodegas, Delis, wo du einfach reingehst, dir ein Sandwich holst oder du machst dir so eine Mixplatte zusammen mit Salaten und Zeug oder du gehst zu Whole Foods, die haben immer eine Hot und eine Cold Bar, da hast du so ein kleines, so einen Karton und da tust du dir einfach wie bei so einer, bei so einem Buffet, tust du dir die Sachen da rein und isst es irgendwo draußen, setzt dich gemütlich auf eine Bank und isst es dann. Also das ist so problemlos. Du kannst in jedem Supermarkt rein und dir irgendwie was zu essen kaufen. Das ist so viel günstiger. Und dadurch erlebst du eigentlich, finde ich, das typische New York, weil das machen ja alle. Dann kannst du zum Beispiel nach Chinatown gehen. Dort kann man günstiger essen. Ich finde ja, es gibt einfach, ich meine, okay, man muss halt immer sagen, sobald du dich irgendwo hinsetzt und isst, ist natürlich am Ende immer noch die Steuer und das Trinkgeld das, was den Preis am Ende nach oben treibt. Ja? Aber ich finde, das sollte sich mal jeder gönnen zwischendrin, aber du musst es ja nicht jeden Tag machen. Und im Winter ist es halt so, dass du zum Beispiel zu so Märkten gehen kannst, so Indoor-Märkte, und da kannst du dir auch einfach was holen. Zum Beispiel Chelsea Market. Da gehst du rein, da gibt es ganz viele Sachen, wo man sich was zu essen holen kann. Dann gibt es unterhalb von Columbus Circle auch einen Markt. Dort kann man auch ganz lange entlang laufen. Da gibt es ganz viel zu essen, wenn es zum Beispiel kalt draußen ist oder wenn es regnet auch. Und ein extra Tipp, den ich im Reiseführer auch drin habe, ist, dass man sich meistens Sachen teilen kann. Also wenn du dir irgendwo ein Bagel oder ein Sandwich holst, also der Mike und ich machen das eigentlich fast immer, dass wir eins holen und uns das dann teilen, weil einfach die Portionen sind einfach so groß. Es sind hier einfach andere Dimensionen, finde ich. Und da können auch wirklich zwei Leute mal satt davon werden. Was kann man von New Yorkern lernen über Beauty und Fashion? Wie kommunizieren New Yorker eigentlich? Ist dieser Smalltalk wirklich so oberflächlich? Warum sind New Yorker so diszipliniert? Wie gehen sie mit Zeit um? Warum ist Zeit hier so kostbar? Und wie ist das mit dem Geld hier und dieser Macht? Die Hamptons. Was ist das eigentlich? Wie wohnt man da? Wie ist es, in einem 50-Millionen-Dollar-Haus am Strand dort zu leben? Warum sind New Yorker eigentlich nie neidisch? Diese Fragen habe ich mir im Laufe der Jahre gestellt und habe sie beantwortet in meinem Buch. Denn diese Stadt mischt sich in dein Leben ein und kriecht so in alle Ecken und Kanten deiner Persönlichkeit, dass du ihr nicht mehr auskommst. Wenn auch du von New York angefeuert werden willst und inspiriert werden willst, lies mein Buch Dirndl in New York City, erhältlich auf Amazon, und lass die Stadt dein Leben verändern. So, und jetzt zum Abschluss muss ich euch noch eine Story erzählen, die mir der Bike Mac erzählt hat. Das ist wirklich wieder mal der Inbegriff des amerikanischen Denkens. Also ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ich kannte sie auch lange nicht und habe sie aber in Woodbury, in dem Outlet, dort gab es diesen Laden, also den Sandwichladen. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen und zum ersten Mal probiert. Und es war wirklich lecker. Die Rede ist von Jersey Mike's Subs, also Submarines, also diese langen Sandwiches. Wie bei uns in Deutschland gibt es ja Subway, genau. Und das ist im Prinzip nichts anderes, natürlich amerikanisiert, aber es sind so frisch zubereitete Sandwiches. Also, die sind jetzt eben vor kurzem an die Börse gegangen. Und dadurch hat, glaube ich, der Mike geguckt, wo kommen die überhaupt her, wie ist das überhaupt entstanden. Witzig, dass so ein Sandwichladen an die Börse geht. Also, dieser Sandwichladen wurde in New Jersey gegründet als kleines Sandwichgeschäft 1956. Und dann der Typ Peter Cancrow hat dort gearbeitet als Nebenjob neben der Schule. Und dann wurde damals dieses Geschäft zum Verkauf angeboten und er war 17 Jahre alt und hat das gekauft. Und zwar hat seine Mutter zu ihm gesagt, naja, wieso kaufst denn du das nicht? Und er hat dann mit seinem Football-Coach gesprochen, der auch Banker war und sich auskannte, und er hat dann innerhalb von 3 Tagen 125.000 Dollar zusammenbekommen, um das zu kaufen. Also man muss sich aber wirklich überlegen, damals, das war 1975, da waren 125.000 Dollar wirklich so viel Geld. Aber gut, anscheinend dieser Football-Coach hat halt gesagt, hey, komm, wir machen das. Aber auch damals, als jemand gesagt hat, ja gut, wir geben dieses Geschäft an diesem 17-jährigen Typen. Also dieser Typ muss wirklich charismatisch und was auch immer gewesen sein, sonst hätte der das Geld ja nicht bekommen. Aber gut, das ist auch wieder so typisch amerikanisch. Der hat also dann diese Sandwich-Kette übernommen und hat dieses Unternehmen so hochgezogen und expandiert, dass es also in vor allem auch im Midwest so in der Gegend viele Shops gibt. Und er hat 3.300 Filialen in den USA und in Kanada. Und es sind vorwiegend eigentlich nur Franchise-Geschäfte. Also es sind alles selbstständige Leute, die praktisch so ein Franchise dann haben. Und ich meine, jetzt könnte man auch sagen, naja, wie viele Sandwichläden braucht es überhaupt, gell? Gibt es ja auch Delis und Bodegas, die machen auch alle Sandwiches. Also jetzt vor allem in New York oder New Jersey oder so. Aber der Witz war einfach nur der Slogan und das Marketing, weil die haben halt einfach gesagt, wir bereiten diese Sandwiches frisch zu und wir schneiden sogar Käse und Wurst frisch dort auf. Also die Frische war der Marketing-Gag. Und dann hat er auch noch eine spezielle Würzung. Das heißt dann Mike's Way. Und das ist dann so ein gewisses Dressing, das halt irgendwie eine bestimmte Würzung hat. Und das ist wohl sehr beliebt. Naja, und jetzt haltet euch fest. 2025 erwirtschaftete Jersey Mike's $724 Millionen Umsatz. Also das ist einfach, ja, ist einfach unfassbar. Und jetzt war es eben so, dass die an die Börse gegangen sind, aber der Peter Cancro ist jetzt auch nicht mehr oben dran, sondern er hatte es, jetzt muss ich kurz nachschauen, er hat es verkauft an Blackstone. Das ist halt so ein Hedgefund-Dings da. Oh Gott, jetzt nagelt mich bitte nicht fest. Aber ihr wisst schon, das ist halt so ein Riesenteil, die einfach halt Geschäfte aufkaufen und sie dann vergrößern und dann gehen sie damit an die Börse. Und er hat es also 2024 seinen größten Anteil, also er hat immer noch Anteile, aber damals hat er seinen größten Anteil verkauft an Blackstone für $8 Billionen. Wahnsinn. Er ist jetzt auch nicht mehr Geschäftsführer. Und ja, und jetzt geht eben Blackstone, ist jetzt mit diesem Geschäft an die Börse gegangen und es soll wohl um die 1,1 Milliarden US-Dollar einsammeln. Also es ist einfach brutal. Und die wollen natürlich sich vergrößern und so weiter. Und der Witz ist aber einfach das. Seine Mutter hat damals zu ihm gesagt, ja, mach das doch. Welche Mutter macht denn sowas bitte heutzutage? Ja, guck mal, wenn du Mutter bist oder so und dein 17-jähriger Sohn kommt her und sagt, du Mama, ich kaufe jetzt dort die Autowerkstatt, wie schaut's aus? Und dann expandiere ich da mit Franchise und so weiter. Dann würde ich sagen, du hast ja wohl einen Vogel. Und das ist der Riesenunterschied hier. Die Leute sind einfach größenwahnsinnig. Also es ist einfach ein anderes Denken. Klar, es sind natürlich auch viele Immigrantengeschichten. Es sind viele Leute, die natürlich in dieses Land gekommen sind und einfach, sag ich mal, risikobereiter sind, weil sie schon das größte Risiko ihres Lebens hinter sich haben. Sie haben ihr eigenes Land verlassen. Ich glaube, das ist das größte Risiko, das du machen kannst. Und da ist vielleicht die Furcht vor so Dingen einfach weniger. Aber ich fand das wieder, das ist so die typische amerikanische Story. Und es ist wirklich so, die meisten reichen Leute in Amerika haben einfach Unternehmen, die sowas von banal sind, dass man sich eigentlich denken würde, wer will das schon? Nicht glamourös. Es sind immer dieselben Leute. Es sind sowas hier wie Ketten, die irgendwie Essen haben. Dann gibt es irgendwie diese ganzen auch mittelständischen Unternehmen, die irgendwie HVAC machen. Also HVAC ist zum Beispiel Heating, Ventilation, Air Condition. Das heißt, ein ganzes Heizungs- und Belüftungssystem in Häusern und in Wohnungen und so, ne? Oder zum Beispiel auch, das fand ich auch Wahnsinn, wie wir uns Häuser angeguckt haben. Viele haben halt so einen Crawl Space, einen Kriechraum unten im Keller. Und der muss halt manchmal abgedichtet werden oder mit Zement ausgegossen werden und so, damit er halt irgendwie dicht ist für Mäuse und für Wasser und so. Und sowas kostet richtig viel Geld. Also bei dem einen Haus hieß es dann damals, ja, also wenn wir das richten lassen würden, dann wären es $20.000. Und wir so, huch, okay. Und dann hat der Mike die Firma gegoogelt. Und der Gründer von dieser Firma ist irgendwie Milliarden schwer. Und was macht er? Der tut einfach Keller ausbauen. Fertig. Das ist nicht glamourös. Aber ist ein Riesenunternehmen. Oder sowas wie Handtuch-Etiketten. Oder diese Dinger da, wo man das Handtuch wohin hängt, diese Ösen da, so Sachen. Oder nehmt zum Beispiel Cola. Toiletten stellen die her. Also es ist wirklich spannend, wie die banalsten Alltagsdinge die Geschäfte sind, die richtig viel Kohle machen. Also ich finde das immer wieder faszinierend. Es ist ganz oft nicht das Glamouröse, sondern einfach die Dinge, die halt jeder irgendwie so ein bisschen oder jeder Zweite im Haushalt irgendwie hat. Also in diesem Sinne, wenn ihr eine Idee habt oder was verbessern könnt, macht's einfach. Denkt groß und ja, das ist einfach, also ich finde, das ist halt immer noch der American Dream, ist, finde ich, immer noch am Leben. Einfach nur aus dem Grund, dass hier Optimismus und Größenwahn immer noch vorhanden sind. In diesem Sinne, wir hören uns in 2 Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao aus New York. Vielleicht werde ich ja auch noch Millionärin. Schauen wir mal.